ARD.
Agroforst ist die gleichzeitige Kultivierung von Bäumen und Feldfrüchten. Ich sag mal so, dem Charme der Bäume kann man sich nicht so leicht entziehen. Die besten Bäume hat der Großvater und der Urgroßvater gepflanzt. Und das, was wir heute nutzen als Holz, ist ja im Prinzip aus früheren Generationen gepflanzt. Es ist vielleicht auch die Aufgabe, das auch zu machen.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Oh Maja, ich habe schon wieder so eine Mähdrescher-Geschichte erlebt.
Schon wieder? Du und Mähdrescher, ist das so oft eine Begegnung?
Scheinbar ja, aber zumindest eine weitreichende Begegnung. Ich bin neulich wieder stundenlang hinter so einem Mähdrescher hergetuckelt.
Ich kann es jetzt fühlen, deine Aggression, als du da im Auto saßt.
Nein, ich war ganz ruhig, aber ich dachte mir irgendwann, jetzt reicht's. Dann war es eine kurvenreiche Straße, ich konnte nicht überholen und wollte immer, es ging nicht und dann irgendwann war die Straße frei, ich Blinker rausgesetzt, Vollgas gegeben, an dem Mähdrescher vorbei. Sortiere mich wieder ein und guck in den Rückspiegel, so ganz befriedigt, jetzt habe ich dich endlich hinter mir gelassen. Da setzt er den Blinker und fährt in so einen Feldweg rein.
Also hast du das viel zu spät erst geschafft?
Völlig oder was umsonst. Ja, okay. Völlig umsonst habe ich den überholt und mich in so ein waghalsiges Manöver begeben. Und dann dachte ich, wenn er das jetzt einfach mit Absicht gemacht hat, der musste gar nicht abbiegen, sondern es nur um mich zu ärgern, ist er da reingefahren in diesen Feldweg und hat dann gewartet und ist dann wieder rausgefahren und weitergefahren.
Cool, ich dachte, wir sind weiter. Ich dachte, wir sind wirklich schon weiter und du hast mehr Wertschätzung und mehr Verständnis für uns Landwirte und
also, Landwirtinnen
da draußen. Und jetzt steigst du hier in diesem Podcast und machst erstmal einen richtigen Rant.
Geht euch das auch so? Seid ihr auch manchmal genervt von dem Mähdrescher vor euch auf der Straße?
Und bei euch Landwirten, wie sieht's aus? Seid ihr auch davon genervt, dass niemand eure Arbeit wertschätzt?
Ärgert ihr euch auch manchmal über die teure Butter im Supermarkt?
Und ihr Landwirte, ärgert ihr euch auch darüber, dass niemand faire Preise bezahlen will?
Habt ihr noch nie mit einem Landwirt gesprochen? Ich mach das. Ich bin Andreas Kuhlage und ich bin Stadtkind.
Und ich bin Maja Mowitz und hier die Landwirtin im Podcast. Komme ja selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb und habe auch Landwirtschaft studiert.
Und hier bei 63 Hektar, da wollen wir mal wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar über Landwirtschaft. Und das machen wir jetzt. Heute geht es um Agroforst. Was das ist, klären wir gleich. Aber erstmal klären wir was anderes.
Majas Landwort.
Leider hatten wir das Wort Agroforst schon. Deswegen konnte ich das jetzt nicht für diese Folge nehmen. Mhm. Da müsst ihr euch die Landjugendfolge für anhören. Deswegen habe ich Neues mitgebracht und ich habe dir mitgebracht Abdrehen.
Abdrehen?
Mhm.
Ab und zu mal aufstehen, abdrehen. Das ist aus einem Song.
Vielleicht für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, das ist ja die Rubrik, wo Kuhlage mir einen Fachbegriff erklären muss. Und da ist er meistens sehr, sehr kreativ.
Das hast du schön formuliert. Abdrehen ist, wenn, wie in diesem Jahr, die Zuckerrübenernte so erfolgreich sein soll, nach allem, was man so hört, ja, klingelt da die Kasse. Und weil die Landwirte so in guter Stimmung sind, weil sie sehr viel Geld verdienen, drehen sie ab und feiern eine richtige Zuckerrübenparty mit Zuckerrübenschnaps und Zuckerrübenbuffet und Zuckerrübentanz und Zuckerrübenpolonaise, was weiß ich, alles dazugehört. Das nennt man dann Abdrehen. Das geht natürlich auch bei Kartoffeln, Weizen. Wenn da ähnliche Erträge zu erwarten sind, dann drehen sie auch richtig ab, die Landwirte.
Sobald ich also mit der Zuckerrübenernte bei uns zu Hause angefangen habe, dann werde ich hier nochmal berichten und vielleicht hier richtig abgehen und ja, abdrehen.
Abdrehen. Nee, ist falsch, ne?
Ist leider falsch, Kuhlage. Aber eine sehr, sehr tolle Begründung hast du da
dir
zusammengedichtet. Also abdrehen, damit meint man, dass man die Einstellung der Sämaschine überprüft, um zu schauen, ob wirklich die tatsächliche Saatmenge pro Hektar stimmt. Und ich komme auf dieses Landwort, weil ich neulich gefilmt habe, was wir draußen alles machen. Und dann habe ich gesagt, hey, hier erwischt ihr uns gerade beim Abdrehen der Drehmaschine. Und dann hat mir jemand geschrieben, meinte, hey, nimm das sofort als Landwirt für Kuhlage, lösch das Video. Also fand ich ganz süß, dass die Leute da schon immer so mitdenken. Und du kannst dir das also so vorstellen, wenn wir jetzt rausfahren und zum Beispiel Zwischenfrüchte rausbringen möchten, also aussehen möchten, müssen wir natürlich der Drillmaschine auch sozusagen dafür richtig einstellen. Ja. Und der Hersteller gibt dafür schon immer Empfehlungen, wie man das richtig einstellt. Aber trotzdem ist Kontrolle besser. Und deswegen drehst du es wirklich nochmal ab. Also machst ein Abdrehen, um zu schauen, ob die Saatmenge, die hinten rausfällt, auch wirklich diejenige ist, die wir so aufs Feld haben möchten.
Vielleicht könnt ihr trotzdem irgendwann mal so ein Abdrehfest feiern.
Machen wir auch immer. Wir machen immer Zuckerrüben-Silvester.
Wirklich?
Mhm. Wenn wir durch mit der Ernte sind, dann feiern wir das.
Okay, Zeit und Ort klären.
Gebe ich Bescheid.
So, damit sind wir beim Thema Agroforst. Darum geht es heute. Was ist das? Was kann das? Ist das vielleicht die Zukunft der Landwirtschaft oder ist das jetzt nur so ein Hype? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Wort Agroforst zum allerersten Mal gehört habe, dachte ich, okay, Bushido hat eine neue Plattenfirma gegründet. Du hast so Agronom und so, ne? Und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der so ahnungslos ist. Wir haben mal ein paar Leute in der Stadt gefragt und die haben sich auch schwer getan.
Wir hören mal rein.
Agroforst? Nee, tatsächlich nicht.
Nee, ich habe auch leider keine Vorstellung.
Ich hatte das, glaube ich, bei der Schule in Erdkunde. Und wenn ich mich recht erinnere, war das so, wenn man zum Beispiel Felder anbaut, aber gleichzeitig dann so mit Bäumen, dass das so Schatten spendet und dass sich das so gegenseitig halt irgendwie so eine Symbiose bildet.
Ah, irgendwas mit Bäumen. Schattenspenden, Symbiose bildet. Maja, stimmt das?
Also erstmal finde ich richtig cool, dass wir jetzt auch auf der Straße umherlaufen und mal die Leute vorher fragen, ob sie überhaupt etwas mit unserem Thema anfangen. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Und da hat auch jemand schon ganz richtig geantwortet. Genau, Agroforst ist, wenn Bäume und Sträucher und Landwirtschaft auf einer Fläche kombiniert stattfindet.
Kommt man sich da nicht ins Gehege?
Das ist eine sehr gute Frage, denn manchmal, wenn es, wie gesagt, kein System dahinter steckt, dann ärgern sich die Landwirte auch über einen Baum, der mitten im Feld steht, weil man irgendwie mit der Maschine nicht ganz durchkommt und da irgendwie anstrengend wenden muss und das alles um den Baum herum so gewirtschaftet werden muss. Aber bei Agroforst hat das eben ein System und es sind wirklich so Streifen, in denen die Bäume angelegt werden oder Sträucher angelegt werden. Und die sind auch meistens so angelegt, dass da wirklich eine Arbeitsbreite dazwischen ist und der Trecker mit der Maschine da gut durchkommt.
Und fass mal in einem Satz zusammen, zwei oder drei Vorteile von Agroforst.
Also Vorteile sind zum Beispiel, dass natürlich die Bäume einen Schatten werfen und somit sich das Mikroklima auf dem Feld verändert und natürlich auch das Feld vor der Verdunstung schützt und so dieses Feld auch mehr die Trockenperioden aushalten kann. Die Bäume schützen natürlich auch vor Erosion, also dass der Boden weggetragen wird. Die Bäume binden CO2, also das ist ja auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, das sind schon mal einige Vorteile, aber wir haben uns ja auch einen Gast eingeladen, der das auch auf seinem Betrieb umsetzt. Und der wird uns noch mal viel mehr dazu erzählen.
Ja, er ist großer Fan von Agroforst, kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile in Agroforst Bettwäsche pennt, aber er ist auf jeden Fall Fan, Experte und totaler Landwirtschaftsquereinsteiger. Hat sich in das Thema Agroforst verliebt seinerzeit, hat dann einen Partner gefunden, mit dem er das aufziehen kann, in Mecklenburg-Vorpommern, in meiner alten Heimat, in Rerik an der Ostsee. Sein Name Ulrich Kotzbauer. Er ist Mitgeschäftsführer des Biohofs Garfsmühlen. Moin, Ulrich.
Hallo.
Sag du mir doch mal in einem Satz, was ist Agroforst für dich?
Agroforst ist die gleichzeitige Kultivierung von Bäumen und Feldfrüchten auf demselben Feld und in einer Art und Weise, dass Landwirtschaft auch mit modernen Maschinen möglich ist.
Und geht das?
Das funktioniert. Ich sag mal, im Genau genommen wäre auch eine Streuobstwiese, wo die Obstbäume wachsen und unten vielleicht Tiere weiden, wäre genau genommen auch schon ein Agroforstsystem. Aber wenn wir von Agroforstsystemen sprechen, dann ist es die, sagen wir mal, maschinen- und bewirtschaftungsgerechte Methode, Bäume auf Felder gemeinsam zu kultivieren.
Dann stell uns du mal deinen Betrieb vor. Also wie können wir uns das vorstellen? Wie viel Hektar habt ihr mit Agroforst?
Also der Betrieb liegt in Rerik. Garfsmühlen ist ein Ortsteil von Rerik. Das liegt direkt an der Ostsee. Also wir können sozusagen von unseren Feldern aus zwei Seiten das Wasser sehen.
Oh, schön.
Ja. Ja, der Betrieb bewirtschaftet insgesamt etwas über 300 Hektar Landwirtschaftsfläche, im Wesentlichen Ackerflächen. Und auf diesen Flächen kultivieren wir erstmal, sagen wir, allgemein alle Getreide, die man so kennt, angefangen von Hafer über Weizen, Roggen, Dinkel, Tritikale, Mais, Lupinen, für Eiweißproduktion und Leinsamen.
Für den Joghurt, den Lupinenjoghurt, ne?
Für Lupinenjoghurt oder für Tofu oder für Lupinenkaffee, ja, je nachdem, was man dann die Verarbeiter daraus machen.
Kulaga hat leuchtende Augen.
Ja. Ich mag den gerne, den Lupinenjoghurt.
Ja. Und
ich auch.
Und den Leinsamen eben für Leinölherstellung. Mhm. Und natürlich, was zu einem ökologisch bewirtschafteten, sagen wir mal, reinen Ackerbaubetrieb gehört, ist, dass wir auch Kleegras anbauen auf ungefähr 25% der Fläche. Ja, und auf ungefähr 30 Hektar kultivieren wir auch Bäume.
Wann habt ihr damit angefangen?
Also die ersten Bäume, also dieser Betrieb ist 2020 auf ökologische Landwirtschaft umgestellt worden. Mhm. Das ist auch der Zeitpunkt, wann ich mit noch jemandem und demjenigen, den der Betrieb vorher schon betrieben hat, uns zusammengetan haben.
Ja, ganz kurze Ergänzung an dieser Stelle. Aber Agroforstsysteme sind ja nicht nur auf Biohöfen, sondern auch auf konventionellen Betrieben.
Ich wollte nur den Zusammenhang.
Jeder so mitnimmt. Genau. Ja.
Nur das war zeitlich in dem Zusammenhang, dass ich dort bei diesem Betrieb mitmachen durfte. Und da haben wir das erste Agroforstsystem installiert, ungefähr auf 5 Hektar Gesamtfläche. Und da sind ca. 3.500 Quadratmeter reine Streifenbaumflächen von.
Bevor wir jetzt mal genau tiefer in die Materie einsteigen, interessiert mich an dir noch, du bist ja Quereinsteiger, ne?
Ja.
Was hast du vorher gemacht und wie bist du dann zur Landwirtschaft gekommen und speziell zu Agroforst?
Also eigentlich bin ich Bauingenieur, habe hier in der Nachbarstadt Braunschweig mal Bauingenieurwesen studiert.
Ja.
War aber, ich sag mal so, schon von Jugend an landwirtschaftlichen Themen interessiert, auch so mitgearbeitet, landwirtschaftlichen Betrieben, habe auch selbst hier als Student auf einem Landwirtschaftsbetrieb gelebt, als so Studentenwohnheim ähnlich und auch dort mitgeholfen. Und bin, sagen wir, immer an diesen landwirtschaftlichen Themen interessiert gewesen, habe dann 2018 rum so das erste Mal auch über dieses Thema Agroforst gelesen und hat mich dafür interessiert. Dann ist in 2019 der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft gegründet worden, wo ich dann auch sozusagen zur Gründungsveranstaltung mitgegangen bin und diesen Verein mitgegründet habe, weil mich das Thema interessiert hat. Konnte das allerdings nicht praktisch umsetzen. Hat man so überlegt, vielleicht ein Stück Land zu kaufen und diese Idee mal zu verwirklichen. Und durch den Einstieg in diesen Betrieb, das war jetzt sozusagen der glückliche Umstand, konnte ich meine beiden Mitstreiter gleich davon überzeugen, so ein System anzulegen. Das war auch fast das Erste, was wir umgesetzt haben.
War das schwer, die zu überzeugen?
Nö, eigentlich nicht so sehr. Ich sag mal so, dem Charme der Bäume kann man sich nicht so leicht entziehen. Und nö, das war eine Sache, das hatte ich auch gleich gesagt, dass mir das wichtig ist, ja, als Umsetzungsidee. Und da haben die auch gleich mitgezogen, also auch mit Machen und Planen und alles, was so dazugehört.
Und für welche Bäume habt ihr euch dann entschieden, damit man sich das mal vorstellen kann?
Das erste System, was wir umgesetzt haben, ist ein so klassisches Obstgehölz-Wertholzsystem. Das sind auch so diese Systeme, wo diese schönen Bilder, wie man sie auch aus Frankreich und England kennt, da werden die Bäume quasi schon auf Endabstand gepflanzt. Alles hochwachsende Bäume, also auch angefangen, wie gesagt, von Obstbäumen über diverse Nussbäume, Baumhasel, Walnuss, Schwarznuss, dann auch Elsbeeren und alles so fruchttragende Bäume, die auch einmal neben den Früchten auch das ein gutes Stammholz haben.
Was heißt Endabstand?
Ja, Endabstand ist so, dass die Bäume praktisch schon in einem Abstand voneinander gepflanzt sind, wie sie auch immer bleiben.
Okay.
Ja, also nicht so wie zum Beispiel bei Pappeln, wo wir vielleicht noch drauf kommen, wo dann mehrere gepflanzt sind und die guten bleiben stehen, sondern das sind ja alles relativ aufwendig Bäume, die auch aufwendig gepflegt werden müssen und auch relativ viel Arbeit beim Pflanzen, Schützen gegen Verbiss und so weiter. Die pflanzt man gleich so, zumindest im Wesentlichen, wie sie später auch auf dem Feld bleiben sollen.
Ah, okay, spannend, ja.
Aber es dauert doch ewig. Aber kann ja passieren, dass man das ja gar nicht mehr erlebt, bis das Ding mal richtig groß ist. Und trotzdem macht man das. Lohnt sich das denn auch kurzfristig schon?
Also kurzfristig lohnt sich auf jeden Fall, dass es Freude macht, einen Baum zu pflanzen.
Okay.
Ja? mit dem Baum sind ja auch, sag mal, dieses ist ja in Streifenform angelegt worden, auch Blühpflanzen angelegt worden, was jedes Jahr eine Pracht ist. Aber das ist eben so mit solchen Dingen wie Bäume. Die besten Bäume hat der Großvater und der Urgroßvater gepflanzt. Ja? Und das, was wir heute nutzen als Holz, ist ja im Prinzip aus früheren Generationen gepflanzt. Und ja, es ist vielleicht auch die Aufgabe, das auch zu machen.
Okay. Aber es kommt doch immer auch darauf an, welchen Baum man pflanzt, oder? Wenn wir jetzt von Birnenbäumen und Äpfelbäumen sprechen, da kann man doch schon ab 5-8 Jahren, kann man doch da schon eine Ernte erwarten, oder?
Die Frage ging ja so Richtung der Holznutzung. Bei diesen fruchttragenden Bäumen wird man sicherlich, das sind ja alles Hochstammbäume, da kann man sicherlich, da ernten wir auch jetzt schon Früchte. Wir haben auch zwischen den Bäumen, also in dieser Reihe, auch Beerensträucher gepflanzt, die auch schon reiche Frucht tragen. Ja. Und das ist natürlich klar. Ja. Das wird man schon relativ schnell haben. Aber was das wirkliche Langfristige betrifft, das ist eher was für zwei Generationen.
Wir reden über CO2-Speicher, wir reden über Erosionsprophylaxe, oder ich nenne es mal so. Wir reden über Schattenspenden, wir reden über Früchteernten und so vieles mehr. Gib uns mal einen Überblick. Also was kann Agroforst denn alles, wenn es funktioniert?
Also ein wesentlicher ergänzender Aspekt ist noch die Verbesserung der Biodiversität.
Okay.
Ja, ich schaffe ja durch die Bäume und durch die Streifen der Bäume ein Habitat, sowohl für Blühpflanzen als auch dann in dem Zusammenhang lebende Insekten. Und das ist ja, ich sag mal, das Insektensterben ist ja nicht nur eine Frage, dass den Insekten die Nahrung fehlt, sondern auch, dass die Habitate zu weit auseinander liegen. Und durch diese Zersplitterung der Habitate kommt es auf Dauer zu Inzucht und zu einem im Prinzip Absterben der Population. Das ist eigentlich einer der großen Probleme des Insektensterbens. Neben der fehlenden Nahrung und der fehlenden Unterschlupfmöglichkeiten.
Okay,
und
weil sie sich nicht mehr durchmischen können.
Weil sie sich nicht mehr genetisch durchmischen können. Und da kommt es zu einer Verarmung. Und das ist eigentlich eins der ganz großen, vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Probleme des Insektensterbens. Und ein Agroforstsystem bietet, dadurch, dass die Reihen ja relativ eng zusammen sind, ja, man muss ja bedenken, nicht alle Insekten können weit fliegen, ja, sind ja nicht Bienen und Hummeln, durch diese Streifenanbau, durch die Bäume, durch dieses Habitat, was sich dort bildet, auch die Höhung für Vögel und so weiter, kann eine Vernetzung eines Ökosystems und auch eigentlich eines großen Feldes stattfinden. Ja, dadurch, dass diese Bäume eher nicht im Weg stehen, sondern ja so angebaut werden, so angelegt werden, dass eine möglichst geringe Beeinträchtigung ist, kann ich aber eine wunderbare Vernetzung der Habitate schaffen und auch eben Lebensgrundlage bieten für die Tiere.
Okay. Jetzt würde sich so ein Landwirt ja sagen, ja, das klingt gut, aber knallhart gesprochen nützt mir ja nichts.
Ja.
Wieso?
Naja,
ich sitze ein Landwirt und ich würde es nicht sagen.
Ja. Ja, aber ich sage das mal ein bisschen provokant.
Ja.
Ich meine, Biodiversität ist toll, darum bemühen wir uns alle. Aber ein Landwirt hat ja erstmal in erster Linie die Aufgabe und den Wunsch, einen großen Ertrag und Menschen zu versorgen und auch Geld zu verdienen. Das macht er ja jetzt nicht mit Biodiversität jetzt im
ersten Das ist ja nur eine Auswirkung von vielen. Ne? Deswegen, ich sage auch immer, Agroforst ist Ertragsstabilität anstatt Ertragsspitze. Also dadurch, dass wir zu diesen Trockenperiodenzeiten vielleicht den Schatten haben und dieses Mikroklima, was sich dadurch verändert, ist das ja ein Vorteil, den wir so oder so auch haben,
okay,
zusätzlich zu der Biodiversität.
Ist das so?
Na, Ertrag ist ja nicht alles, es geht ja auch um Schutz.
Ja.
Also wir hatten ja gerade zum Beispiel schon die Biodiversität, wir haben auch den Grundwasserschutz. Also es ist so das Wirtschaften in der Natur birgt ja viele Aufgaben. Das ist auch der Erhalt der Ackerböden. Humusgehalt, Erosion war schon angesprochen worden, großes Problem großer Flächen, ja, gerade wenn der Boden austrocknet, die Winderosion oder Wassererosion, dass der Boden abgetragen wird und so eine Humusschicht braucht Jahrtausende, bis sie sich wieder, also eine Mutterbodenschicht, bis sie sich wieder erneuert. Also da ist auch, sagen wir, im ureigensten Interesse des Landwirtes, das zu erhalten. Und da bietet eben der Agroforst gute Möglichkeiten.
Ah, okay.
Ich wollte noch mal auf einen wichtigen Aspekt hinweisen. Das ist die Nutzung der Sonnenenergie. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn ich Bäume und Getreide, zum Beispiel Getreidefrüchte, zusammen kultiviere. Was passiert mit einem Getreidefeld? Ab Juni reift das Getreide ab, von Rüben und Mais jetzt mal abgesehen, reift das Getreide ab und die Sonnenenergie, die auf dieses Feld niederstrahlt, wird nicht mehr genutzt. Es kann kein Austausch zwischen den Pflanzen und den Bodenorganismen stattfinden. Ja? Und das ist ungefähr so, als wenn ich zu Hause eine Solaranlage zur Stromerzeugung auf dem Dach habe. Ja? Und so Ende Juni schalte ich die ab. Das würde ja auch keiner machen. Und deshalb ist es sinnvoll, auch Dauerkulturen, die auch in einer anderen Ebene wachsen, mit den Feldfrüchten zusammen zu kultivieren. Weil die nämlich in der Zeit, wo das Getreide keine Sonnenenergie mehr braucht, diese Sonnenenergie noch nutzen kann.
Das muss ich mir mal erklären, das verstehe ich nicht so ganz. Also, was hat das Feld jetzt für einen Vorteil, wenn da Bäume stehen?
Dass diese Bäume in der Zeit, sagen wir wie jetzt zum Beispiel, ihre Hauptwachstumszeit haben, in vollem Laub stehen.
Dafür brauchen sie Licht.
Genau, dazu brauchen sie Licht. Dieses Licht einsammeln können und daraus wieder Kohlenstoff als Holz zu produzieren oder eben Früchte zu produzieren. Das könnte dieses Feld nicht leisten, wenn auf diesem Feld keine Bäume stehen würden.
Ah, okay.
Das heißt also, die Nutzung, eigentlich nutzt der Landwirt ja, nur Sonnenenergie.
Ja.
Er wandelt die in organische Substanz um, ja, also jetzt in Form von Getreide und Stroh oder Rüben und so. Und wie gesagt, mit dem Abreifen der Früchte bis zum Neuwachsen der Früchte, eigentlich quasi bis zum Herbst, ist diese Fläche quasi nicht genutzt. Obwohl die Sonne dort einsteigt und eher noch Schaden anrichtet, weil sie den Boden austrocknet zum Beispiel, ja, oder der Wind auf diese bearbeiteten Felder eingreifen kann und zu Erosion führt, was dann die Bäume auch wieder verhindern.
Okay.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier viele sitzen, die zuhören und sich denken, ja, warum macht das dann nicht jeder Landwirt oder jede Landwirtin? Erzähl uns mal, wie du angefangen hast und was man dafür braucht. Also du brauchst ja sicherlich Menschen, die das irgendwie pflanzen. Man braucht ja auch irgendwie auch die Ausdauer, die Bäume zu bewässern. Man braucht irgendwie Fördergelder. Hol uns da mal so ein bisschen ab.
Also das Erste ist natürlich immer die Idee und die Begeisterung
für
eine Sache, die sozusagen so viel Motivationstreibstoff bergen muss, dass man mit so einer Sache beginnen kann. Also wir haben unser erstes System, das ungefähr 150 Bäume umfasst, quasi komplett selbst gemacht und auch komplett selbst finanziert. Wobei 50% sind die Bäume und 50% ist alles, was drumherum ist. Angefangen von Bewässerung über Anflocken der schon größeren Bäume, Verbissschutz und diese Dinge. Das ist so, sagen wir, die Motivation und auch so das, was wir gemacht haben. Es war damals sogar noch ein bestand sogar noch das Problem, dass es noch gar keinen Code im Agrarantrag gab. Wir mussten das noch mit ein paar Tricks quasi als Streuobstwiese deklarieren. Mhm. Das hat damals auch sicherlich einige davon abgehalten, sich diesem Thema zu widmen. Es gab noch ein paar andere Tricks, wie man es machen könnte, auch mit anderen Bäumen. Wir haben praktisch, deswegen sind alles fruchttragende Bäume. Das passte jetzt auch gerade mit den interessanten Holzbäumen. Ja, das ist mittlerweile aber aufgehoben, dass diese Agroforstsysteme als reguläre landwirtschaftliche Frucht, sowohl das, was das Anpflanzen, Kultivieren, als auch was das Ernten betrifft. Denn auch das war ein Problem oder hätte ein Problem sein können, dass irgendwann Bäume Landschaftselemente werden und man die da nicht mehr wegmachen darf. Aber eigentlich sind es ja Nutzbäume im Sinne von Holznutzung, quasi wie im Wald.
Jetzt hörst du gerade, Kulage, das sind ganz viele Auflagen und Bürokratie, was man da.
Genau, das ist aber alles abgebaut worden.
Willkommen in Deutschland.
Ja, genau.
Das ist alles abgebaut worden.
Okay.
Zuschüsse gab es damals nicht dafür.
Aber die gibt es mittlerweile. Es gibt Geld für sowas, ne, oder?
Ja, seit 2023.
Genau, ja. Es gibt mehrere Ebenen. Es gibt einmal in ganz wenigen Bundesländern einen Investitionszuschuss. Der ist ungefähr für Stammholz, also für diese, sagen wir mal, Wertvarianten. Man muss unterscheiden zwischen, vielleicht das nochmal zwischengeschaltet, Agroforstsystemen mit Agroforstsystemen, die ich kurzfristig nutze. Kurzfristig sind zum Beispiel, ich sag mal, Pappeln, die ich nach drei, vier Jahren zu Hackschnitzeln, zu Heizzwecken verarbeite und dann wieder austreiben lasse und nach 3 Jahren wiederfahre. Also sogenannte Kurzumtriebsplantagen, jetzt aber nur in Streifenform. Das ist eine Möglichkeit, also wenn ich sozusagen Interesse an dieser Heizenergie habe, denken wir mal wieder gerade an die Sonnenenergie, die ich erläutert habe, die man nutzt. Es gibt einen, ich sag mal, mittleren Umtrieb, das macht man im Wesentlichen auch mit Pappeln, dass man die aber so groß werden lässt, dass man die quasi schon mit der Motorsäge erntet, aber auch zu Brennholz oder Produkten verarbeitet, wo man schon leicht Stämme zu braucht. Und es gibt den langen Umtrieb, das sind das, wo wir jetzt von gesprochen haben, das kann man mit Pappeln machen, das kann man auch eben mit diesen Bäumen machen. Diese Bäume, über die wir bis jetzt gesprochen haben, sind eigentlich alles langfristige Dinge.
Vielleicht könnte man jetzt ja auch denken, okay, die Bäume konkurrieren aber auch um die Sonne, um das Licht, um die Nährstoffe im Boden, gerade am Anfang. Kannst du das irgendwie bei dir schon bemessen?
Dieser Konkurrenzgedanke ist auch ein Gedanke, den viele Landwirte umtreibt. Ja, es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall.
Na schön.
Jetzt kommt es ein bisschen auf die Bedingungen an, ja. Auch wie breit natürlich die Streifen sind und wie hoch die Bäume werden und wie breit ich diese Streifen auseinanderpflanze. Also man muss sich, das ist ein wichtiger Aspekt, vorher überlegen, was möchte ich eigentlich mit diesen Streifen machen, um dann auch die Abstände festzulegen, also ein Vielfaches irgendeiner Maschinenbreite oder dass die Bäume nachher nicht zu eng stehen. Ja, wenn die dann, weiß ich, 20 Meter hoch werden, wäre so 20 Meter Abstand sicherlich ein bisschen wenig. Zur Konkurrenzsituation, ein Baum bekommt eigentlich erst, je nach Sorte, ich sag mal so Mitte Mai, sein volles Laubwerk. Das ist eigentlich die Zeit, wo das Getreide so seine Hauptwachstums, zumindest das Wintergetreide, so in seiner Hauptwachstumszeit befindet. Das heißt also, zeitlich gibt es nicht so sehr viele Überschneidungen um das Licht. Dann ist es so, dass zumindest in unseren Regionen die Systeme bevorzugt von Norden nach Süden angelegt werden sollen, sodass praktisch die Schattenwirkung nicht so groß ist, als wenn ich es von Osten nach Westen und dann einen Teil des Getreides komplett im Schatten habe. Mhm. Weiterhin müssen Agroforstsysteme, sagen wir mal, auch einer anderen Pflege oder Erziehung unterzogen werden, wie man das so von seinen Gartenbäumen kennt. Das ist einmal die oberirdische Erziehung, das heißt, die Bäume werden aufgeastet. Und zwar viel höher aufgeastet, als man das so im Garten machen würde.
Was heißt das, da werden die unteren Äste
weggeschnitten? Da wird relativ früh angefangen, die unteren Äste wegzuschneiden, um die Kronen möglichst hoch zu drücken. Ja? Das ist so die oberirdische Erziehung, das hat auch was mit dem Licht zu tun und mit den Maschinen. Und der andere Teil ist die Wurzelerziehung. Man erzieht die Wurzeln durch dieses regelmäßige Kappen, immer an der gleichen Stelle, sodass die Wurzeln eher sich in tieferen Bodenschichten in die Seite gehen.
Also werden da wirklich teilweise abgeschnitten unter der Erde?
Ja, wobei man das Abschneiden natürlich jetzt nicht live beobachtet, sondern das findet in der Erde statt. Mhm. Und wenn man das regelmäßig, ich sag mal jedes Jahr macht, dann wird der Baum keine Wurzeln mehr in diesem, sagen wir mal, Getreidewurzelhorizont bilden, sondern erst tiefer. Das hat man, in Frankreich ist man ja schon seit 40 Jahren dabei, diese Sachen zu erforschen, auch jetzt schon mit großen Bäumen und hat dann auch richtige Wurzelbilder gemacht, wie so ein Baum sich in so einem Agroforstsystem etabliert. Und es ist tatsächlich so, dass der Wurzelansatz eines Baumes deutlich tiefer ist eines Agroforstbaumes, als er das machen würde, wenn er frei unterirdisch entfalten könnte. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, was auch, es war ja die Frage nach dem Ertragsbeeinträchtigung oder Ertragsförderung.
Ja, das frage ich mich gerade ganz, ist ja eine simple mathematische Rechnung. Wenn du sagst, 3 Meter ist dein Streifen breit, 3 Meter kein Getreide, auf 1000 Meter sind 3000 Quadratmeter keine Anbaufläche. Ja. Das geht ja erstmal verloren, ne? Genau.
Um mal so die Dimension zu sagen, so ein Agroforstsystem, über das wir gerade sprechen, nimmt ungefähr 10-15% der landwirtschaftlichen Fläche in Anspruch. Mhm. Wobei der Baum natürlich nur wieder ein Bruchteil ist, aber wenn ich mal den Streifen mit dem Baum als Agroforstfläche bezeichne, sprechen wir so von 10-15%. Es kann auch größer sein, aber das ist so, ich sag mal, die Systeme, über die wir so reden oder die man so vor Augen hat, wenn man über Agroforst spricht. Dabei muss man bedenken, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Ertragsfrage kommen, dass zwar auch bei den Agroforststreifen ganz nah bei diesen Streifen oder bei den Bäumen auch leichte Ertragsdepressionen gemessen werden. Das muss man aber schon tatsächlich dann zählen. Mhm. Ja. Aber dieser Minderertrag durch die positive Wirkung der Bäume in die Felder rein mehr als ausgeglichen wird.
Wirklich?
Ja. Wie schon vorhin von Maya angesprochen, durch die Schutzwirkung der Bäume, durch die Wasserverdunstung, durch auch Beschattung, ja, denn im Sommer kann das Getreide diese Sonnenenergie gar nicht nutzen, da ist der Schatten eher von Vorteil. Man könnte, sagen wir so, über den Daumen sagen, dass unter unseren klimatischen Bedingungen, dass der Getreidemehrertrag, wenn wir von 10-15% Bäumen sprechen, der Getreidemehrertrag den Verlust der Fläche ausgleicht.
Konntest du das nachweisen auf deinen Flächen?
Also unsere Flächen sind ja eben erst, also ja, die allerältesten und dann auch noch mit solchen langsam wachsenden Bäumen, sind ja erst 5 Jahre alt.
Okay.
Aber das wird auch in diversen Forschungsprojekten, die auch auf unserem Betrieb laufen, erforscht. Und es gibt da umfangreiche Forschung aus England und aus Frankreich, wo diese Dinge, auch aus Deutschland auch, in Brandenburg, in der Nähe von Cottbus, Agroforstsysteme erforscht, die auch schon ein bisschen älter sind, die im Rahmen dieser Tagebaurekultivierung so finanziert wurden. Und hat diese Dinge da eindeutig festgestellt. Da kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt 8% von 10% Fläche sind oder 12% von 10. Aber vereinfacht kann man davon ausgehen, dass dieser Verlust durch die Fläche, also in Anführungsstrichen Verlust, der Baum hat ja auch noch viele andere positive Wirkungen, ja, ganz davon zu schweigen, dass man immer noch aus Holz ernten kann, ausgeglichen wird. Und zusätzlich hat man das Holz noch von oben.
Ja.
Du musst uns gleich mal genauer erzählen, was du mit deinem Holz jetzt schon machst. Du hast jetzt schon ein paar Mal Frankreich und England erwähnt. In Deutschland ist es echt schwierig, ein paar Zahlen zu finden über Agroforstsysteme und habe herausgefunden, dass es 203 Agroforstsysteme in Deutschland gibt und auch nur 1700 Hektar Agroforstfläche, was ja echt wirklich wenig ist. Und dann habe ich mal geschaut, Deutschland hatte echt ambitionierte Ziele. Und zwar wollte Deutschland bis 2026 eigentlich 200.000 Hektar Agroforstsysteme in Deutschland haben.
Das schaffen wir noch. Das ist ja nur noch ein kleines.
Und mit unseren 1700 Hektar sind wir da leider gerade erst bei unter 1%. Und jetzt hat Deutschland das Ziel auch ein bisschen runterreguliert und zwar jetzt auf 11.500 Hektar. Mhm. Was glaubst du, braucht es, damit wir da irgendwie dem Ziel ein bisschen näher kommen?
Nun ist es in Deutschland noch nicht so lange Diskussion. Ich hatte ja vorhin gesagt, 2019 hat es erst aus anderen Aktivitäten des Agroforst heraus erst diese Gründung eines überhaupt Dachverbandes gegeben, um auch Forschungsprojekte zu organisieren. In Frankreich ist man da schon über 40 Jahren mit angefangen. Mhm. Und Frankreich ist da sehr, gerade so in Südfrankreich, sehr vorangegangen und hat auch sehr viel Forschung in diese Richtung betrieben. Forschung, von denen wir heute zehren. Vielleicht was fehlt, um Agroforst in Deutschland bekannt zu machen? Also haben wir so einen Vorschlag, dass man sagt, okay, wir fördern einfach mal Systeme, um überhaupt Schwung in die Sache zu bringen. Ja, man darf nicht vergessen, das muss ja auch gepflanzt werden. Es müssen die Jungpflanzen gezogen werden. Es müssen Maschinen sein, die vielleicht auch diese Streifen kultivieren. Ich hatte ja zum Beispiel schon das Schneiden oder auch den Wurzelschnitt und Verbissschutz und diese ganzen Dinge. Solange sowas nicht eine kritische Größe überschreitet, ist es schwierig, jemanden dafür zu bekommen, weil er eben mit den Sachen auch alleine da steht. Das muss man ja auch bedenken. Das kostet Geld, das macht Arbeit.
Und man muss Landwirte wahrscheinlich auch weiterbilden, weil nicht jeder Landwirt weiß.
Das wäre noch ein weiterer Punkt gewesen. Ne? Es ist in den Schulen quasi nicht im Lehrplan. Aber ich sag mal, ein Traum wäre sicherlich mal einen Lehrstuhl für Agroforstwirtschaft an den Universitäten oder einer Hochschule einzurichten. Und dann ist auch nur die Frage, wie vermarkte ich die Produkte? Ja, das ist
guter Punkt.
Ja.
Kannst du das erzählen?
Ja, unser ältestes Produkt ist erst 5 Jahre alt. Mhm. Da wachsen bei Äpfel und bei Birnen und ein Haufen Beerensträucher und viele Blumen. Aber das wird nicht vermarktet. Also das ist einfach sozusagen, die Menge ist so gering, weil die Bäume eben noch so klein sind und auch eben auch so spättragende Sorten. Das sind ja nicht so, wie man im Garten pflanzt, wo nach 2 Jahren schon die Bäume voll Äpfel hängen. Und das Holz kann man sich auch vorstellen, die Bäume sind arm dick. Ja, da ist auch noch nichts mit Wertholz.
Aber das
kommt drauf an, welcher Arm. Ja.
Aber das Obst wird irgendwann gepflückt, geerntet und dann vermarktet. Ja, das ist die Idee,
Das ist jetzt nicht unbedingt die Idee, aber das könnte man machen.
Okay.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Betrieb, sagen wir mal, diese Bäume oder ein System so anlegt, dass es eben ein baumorientiertes System ist. Vielleicht trotzdem noch ein Agroforstsystem, ein baumorientiertes und dann eher an den Nüssen oder an den Früchten Interesse hat. Ja, das ist so ein bisschen davon abhängig, was man damit machen will. Aber wenn ich das mal im landwirtschaftlichen Kontext sehe, ist das mit den Früchten eher so nicht nur irgendwas mit Zukunft, sondern auch mit viel Arbeit verbunden. Also das muss sich dann schon einer genau überlegen. Da würde ich jetzt auch jetzt nicht so drauf spekulieren.
Mhm, ja. Sondern?
Dann würde ich eher sagen, es geht um den ökologischen Aspekt und um die Schutz des Feldes. Also man nannte früher solche Pflanzungen auch Flurschutzgehölze. Ja, also dass ich weiß, meine Ackerfläche ist viel Zeit des Jahres gefährdet, dass ich Bäume pflanze, um zum Beispiel Erosion, um Austrocknung zu verhindern und letztendlich die Bäume produziere, auch wenn ich dann nicht jedes Jahr wie sonst üblich was ernten kann, also da eher wie so ein Förster denke. Mhm. Ja. Das sind also, denke ich, schon handfeste Aspekte. Dann ist es ja auch so, dass die Bäume natürlich auch zur Humusbildung beitragen. Also wir hatten ja schon, sie sind keine Nährstoffkonkurrenz, sie sind auch keine Wasserkonkurrenz oder nur eine geringe Konkurrenz zu den Feldfrüchten. Aber durch zum Beispiel das Absterben der Wurzeln, ja, jedes Jahr bildet der Baum neue Wurzeln, die bleiben ja als Humus im Boden. Und auch die Blätter, die letztendlich auf dem Feld bleiben, wie auch wieder Humus bilden, hat auch einen Wert. Wäre auch vielleicht eine Idee, so etwas zu vergüten, ja, CO2 einzusammeln, in Humus zu speichern und in Baumholz zu speichern. Ah. Ja, wäre auch mal so ein Gedanke, den man, wenn man jetzt denkt, wie kann man das in der Landwirtschaft etablieren, vielleicht damit verbinden kann. Ja.
Ich will noch mal über die Möglichkeit des CO2-Speicherns reden. Also du hast häufiger die Pappel erwähnt. Ich habe das Gefühl, da läuft was zwischen euch, zwischen den Pappeln. Erklär mir mal.
Ja, die Pappel hat jetzt, wenn ich mal wieder auch an diese Biodiversitätsgedanken und auch an die Schwelle, die ein Landwirt sozusagen auch überschreiten muss, um sich jetzt auch kostenmäßig und an dieses Thema heranzuwagen, bietet die Pappel wirklich die geringste Einstiegshürde. Ja. Ja. Zumal ich auch relativ schnell zu einem Nutzen komme. Ja, ich kann ja nach 3 Jahren, könnte ich im Prinzip auch schon die Bäume ernten. Mhm. Ja, man muss sich so vorstellen, so eine Pappel wächst in der Hauptwachstumszeit 2 Millimeter pro Stunde.
Ja,
das muss man sich mal so vergegenwärtigen, ja, wow. So 5 Zentimeter am Tag. Also man kann dem praktisch beim Wachsen zusehen.
Ja.
Können denn da eigentlich bei dir, apropos zusehen, darf man vorbeikommen, darf man mitmachen, darf man mitpflanzen? Also falls jetzt hier Hektis zuhören, wie gemeinschaftlich ist so ein Agroforstsystem?
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten mitzumachen. Einmal kann man forschungsmäßig mitmachen. Eins dieser Projekte, das ist auch das erste, auch das größere Forschungsprojekt, was in diesen Bäumen hier bei uns gemacht wird, das ist ein Bürgerforschungsprojekt. Das heißt, Citizen Scientists, das ist also Bürger können, also ganz normale Leute können sich in diesem Forschungsprojekt engagieren. Das wird von der Universität Münster sozusagen federführend betreut. Es gibt 6 Standorte in Deutschland, die so betreut werden. Das kann man mitmachen, ja. Das ist eine Möglichkeit. Das geht also, ich sag mal, von Schüler bis Rentner ist alles dabei.
Aber ist es so, dass, wenn jetzt nochmal Landwirte diesen Podcast hören, ich denke, Mensch, klingt interessant. Ich würde mich gerne informieren. Können die zu dir kommen, können sagen, Mensch, ich würde mir das gerne bei dir angucken?
Ja, das passiert auch, obwohl, sagen wir, die Gruppe der Landwirte sich schon in Grenzen hält. Ihr habt schon deutlich mehr Förster gehabt als Landwirte. Ja, nee, das würde ich mich freuen. Das wäre die, sagen wir, eine Möglichkeit, um auch praktisch zu sehen, was gemacht wird, weil wir eben auch viele verschiedene Systeme haben. Auch im Rahmen der Forschung sind auch verschiedene Pflanzungen, also erstmal sehr viele verschiedene Sorten und auch in verschiedenen Anbaumethoden oder sagen wir mal, wie sie gepflanzt worden sind, also Pflanzlängen und Abstände und so weiter. Aber eine gute Adresse ist natürlich der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft, wo auch viele Berater organisiert sind. Das würde ich also unbedingt empfehlen, sich da dann auch beraten zu lassen und auch eine Planung so eines Systems zu machen. Denn auch ein Pappelsystem soll ja lange Bestand haben. Auch wenn ich das nach 3 Jahren ernte, soll das nicht an der falschen Stelle, in der falschen Richtung, ja, sodass man da gerade aufgrund der Langfristigkeit sich Expertise einholt, die auch da vorhanden ist und auch auf der Homepage dieses Vereins sind sehr viele Informationen. Und ja, wer sich das gerne bei uns angucken würde, ist auch herzlich willkommen.
Ich habe noch mal eine etwas provokante Frage und dachte auch, dass sie vielleicht zum Ende ganz gut passt. Kann so eine Landwirtschaft wirklich satt machen?
Ich würde sagen, dass ein Agroforstsystem, also die Kombination von Dauerkulturen in Form von Bäumen und Feldfrüchten, ist wahrscheinlich das einzige Produktionssystem, was mehr schaffen kann, also mehr Produktion schaffen kann, als wenn ich beides separat mache. Ja, man spricht da sozusagen vom Landäquivalenzverhältnis. Wenn ich könnte jetzt nur einen Wald pflanzen, der würde ja zur Konkurrenz zu Getreide stehen. Ich könnte nur das Getreide pflanzen, das könnte ich aber keine Bäume kultivieren. Aber die Dinge, die wir gerade schon so beschrieben haben, wie die Schutzwirkung der Bäume auf das Getreide, also auch die positive Wirkung der Bäume, die bessere Nutzung der Sonnenenergie auf der gleichen Fläche, dann sind es natürlich auch zwei verschiedene Ebenen. Wenn ich das richtig mache, kann ich, so zeigen es zumindest auch die Forschungsergebnisse, ein Hektar kombiniert, also Agroforst, ja, Bäume kombiniert mit Getreide, würde ich, wenn ich es getrennt machen würde, 1,4 Hektar, das ist ein bisschen von der Region, vom Boden und so weiter abhängig, kann ich im Prinzip wesentlich mehr Produktion schaffen. Also Nahrungsmittel ist gar nicht eingeschränkt, eher noch positiv. Also ich sage mal so, in tropischen Regionen ist dieses Landverhältnis sogar über 2. Ja? Ja, man kennt das vom Kaffee zum Beispiel, ja, dass das eher in so mit anderen Bäumen zusammen kultiviert wird, um Ertragssicherheit und so weiter zu haben. Also man hat eigentlich eine nicht oder kaum beeinträchtigte landwirtschaftliche Urproduktion, also Form von Getreide, und zusätzlich noch die Holzproduktion. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir wahrscheinlich sogar in Zukunft davon reden, dass die Landwirte die Holzproduzenten der Zukunft sein werden.
Und ich hatte das Thema auch ehrlicherweise vorgeschlagen, oder wir sind alle so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil es ja auch eine Antwort auf den Klimawandel ist, weil wir ja immer mehr Starkregen haben und diese Hitzeperioden und durch die Bäume, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es auch an dieser Stelle irgendwie nochmal wichtig, ist das natürlich ein Schutz vor Starkregen und auch ein Schutz vor dieser starken Hitze durch dieses Mikroklima, was darunter entsteht.
Ja. Naja, und wenn man irgendwie Holznutzung auch nochmal weiterdenkt, dann könnte es ja Nutzholz sein, das irgendwie so als Bauholz verwendet werden kann oder als dauerhafter CO2-Speicher dann dem ganzen System entnommen wird, weil darum geht es ja, ne, dass wir irgendwie weniger CO2 im System haben. Ne?
Das ist auch ein Projekt, das mich beschäftigt. Man muss sich überlegen, einmal ist es natürlich der CO2, sagen wir mal, sammeln, das der Baum macht, und gibt so Vergleichsrechnungen, die mal so gegenübergestellt haben, was kostet es, CO2 wieder aus der Luft zu holen, also zum Beispiel technisch rauszufiltern oder in Form von Humus zu binden oder sonst wie was zu machen. Und mit Abstand die billigste Methode sind Bäume zu pflanzen. Das heißt also, auch im CO2-Sinn ist jeder Baum wertvoll.
Ja.
Und wenn ich das auch noch mit schnell wachsenden Holzarten mache, kann ich nicht nur sozusagen viel CO2 sammeln, sondern auch noch Holz produzieren. Und man muss zusätzlich noch bedenken, wenn man kurz nochmal auf dieses, was macht man eigentlich mit dem Holz macht, ist so diese Hackschnitzelnutzung eigentlich eher so das Niederschwelligste, weil ich dieses Holz natürlich, das CO2, was in diesem Holz gesammelt ist, gleich wieder freisetze, sobald ich es verbrenne. Ich substituiere zwar Heizöl oder irgendwelche anderen fossilen Brennstoffe, das ist schon mal positiv, aber letztendlich wäre es ja das Ziel, dieses gesammelte CO2, das ich dann in Holz gebunden habe, mit dem Holz was möglichst Wertvolles zu tun. Um es in so eine Nutzungskaskade zu bringen, am besten, sag mal, erst ein Haus aus diesem Holz zu bauen, ein Gebäude, um dann, wenn das Haus dann mal abgerissen wird, das vielleicht gleich so zu konstruieren, dass ich das vielleicht wiederverwenden kann oder dann daraus Möbel baue und erst ganz zum Schluss verbrenne. Und dann habe ich vielleicht schon mit dem Wachstum des Baumes, selbst wenn es eine Pappel ist, einmal so nach 20 Jahren kann ich da schon nennenswerte Stammdurchmesser, wo ich auch Sägeholz von machen kann. Dann haben wir 100 Jahre, sagen wir mal, CO2 gesammelt, dann sind wir vielleicht schon ein bisschen weiter, ja. Und das ist auch ein Forschungsprojekt, in dem ich mitarbeite, das sich damit beschäftigt, was können wir mit der Pappel möglichst Wertvolles tun. Da sind diverse, da gibt es einmal einen landwirtschaftlichen Teil, der sich sozusagen mit den Wechselwirkungen der Bäume und den Feldern beschäftigt. Und es gibt einen Teil, der sich mit der Nutzung dieses Holzes beschäftigt.
Ulrich, vielen Dank. Man spürt deine Begeisterung für dieses Thema. Und ich bin mir sicher, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Aber ich glaube, als ersten kleinen Deep Dive in das Thema Agroforst, er hat es schon mal gereicht, und ich frage mich irgendwie so, was ist so unser Fazit, Maya? Was nimmst du denn mit aus diesem Talk?
Also ich nehme für mich mit, dass das tatsächlich auch für unseren Betrieb total interessant ist. Ich bin jetzt gerade schon im Kopf die ganze Zeit am Überlegen, welche Fläche dazu am besten passt, weil ich wirklich so viele Vorteile sehe. Und ich finde, du hattest auch so eine Euphorie. Ich glaube, die ist auch so durchs Mikro durchgesprungen zu unseren Hackdies, dass du viele damit angesteckt hast und dass das wirklich eine Antwort auf manche Fragen sein könnte.
Ja. Ich bin wirklich fasziniert, weil das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber es scheint ja so zu sein. Ich meine, es ist gut für die Biodiversität, es ist gut für die CO2-Bilanz, es
ist für den Humusaufbau.
Für den Humusaufbau, Erosionsschutz, es ist sogar, dass der Ertrag nicht leidet.
Da fragt man sich natürlich, der Landwirt hat die Bäume.
Und der Landwirt hat die Bäume.
Also auch eine Wertschöpfung können.
Ja, und man fragt sich irgendwie so, warum machen das noch nicht mehr? Aber es braucht halt alles Zeit, das verstehe ich schon. Und viele sind erstmal skeptisch. Und so wie man bei allen Dingen, die neu und ungewöhnlich erstmal wirken, man Überzeugungsarbeit leisten muss, wird das in diesem Fall auch sein. Aber das sind so Dinge, die machen mir Hoffnung irgendwie. So, wenn man manchmal da sitzt und denkt, ach, wo soll das alles bloß hingehen mit dieser Welt und mit dem Klima und so. Und dann gibt es solche Projekte und solche begeisterungsfähigen Menschen wie dich, Ulrich. Und man denkt sich so, hey, wir kriegen es vielleicht doch in den Griff.
Ja, lass uns mal unsere Hackdies fragen. Ihr könnt uns ja auch immer schreiben an 63hektar@ndr.de. Und ich würde gerne von den Landwirten wissen, warum habt ihr noch nicht den Schritt gewagt, trotz den Fördergeldern, die es jetzt gibt und den vielen Vorteilen, wie ich auch heute nochmal dazu lernen durfte. Also ja, schreibt mal von euren Erfahrungen.
Ja, und liebe Hackdies aus den Städten und aus den urbanen Lebensräumen, die manchmal so durch die Felder fahren, ich frage mich, das wird ja auch die Kulturlandschaft verändern. Also es wird ja dann wahrscheinlich auch diese ausgedehnten Felder, Wüsten, sage ich jetzt mal, ja nicht mehr geben, sondern es wird wieder anders aussehen, da werden Bäume stehen dazwischen. Ist das ein Anblick, den ihr euch vorstellen könnt? Irgendwie würdet ihr das auch schön finden? Ich finde, das hat ja auch ein bisschen was mit Ästhetik zu tun. Oder sagt ihr, ach, weiß ich nicht so genau. Würde mich mal interessieren.
Genau, ob ihr es schon mal gesehen habt, wie du schon wieder Wüsten sagst, schon wieder so ein negatives
das
Wort.
Das meinte ich nicht so. Ich sag, pass auf, dann sage ich die Weizenmeere.
Okay.
Ist das besser?
Ja, viel besser.
Okay, gut. Schreibt uns mal über 63hektar@ndr.de.
Hackdier-Post.
Uns hat Gabriele geschrieben und wir zitieren jetzt nur mal ein paar Teile davon. Mein Opa hatte in der Nachkriegszeit selber etwas Schlafmohn angebaut. Ich glaube, dass früher niemand daran dachte, ob der Mohnanbau genehmigt werden muss oder nicht. Denn jeder war nur bestrebt, etwas zum Essen zu haben. Und das sage ich ja auch immer wieder, Das war früher einfach so das Wichtigste, wo wir heute immer so viel wegwerfen.
Ja, und sie waren auch echt kreativ. Sie haben zum Beispiel ein kleines Rezept aus Mohn gemacht, und zwar Mohnpielen. Das Rezept könnt ihr in den Shownotes mal nachlesen. So.
Und dann beendet sie die Nachricht. PS, wisst ihr, warum an Silvester eigentlich Mohnkuchen isst? Weißt du es, Kulare?
Nee.
Man erhofft sich davon, wenn man Mohn isst, dass man im folgenden Jahr ausreichend Geld in der Geldbörse hat und gesund bleibt.
Also wenn es da einen Zusammenhang gibt,
dann sollten wir jetzt alle ganz viel Mohn essen.
Demnächst mit Mohn zwischen den Zähnen.
So. So sieht's aus.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die wahnsinnig lange Nachricht und die vielen Worte, die da für uns drin waren. Und wir konnten auch ein bisschen was dazulernen
mit Mohn. Mohnpielen. Toll.
Und dann?
Was hast du noch?
Ja, und dann gibt's ja auch noch unsere kleine Ach-was-Rubrik.
Ja.
Ach was.
Und da darf ich dir ja mal von etwas erzählen, was so ein bisschen neu in der Branche ist. Und ich habe herausgefunden, dass es eine neue App gibt für Landwirte und Landwirtinnen. Und zwar ist das sowas wie Jobtinder für Landwirte. Diese App ist ganz neu und dort haben sich bis jetzt 700 Betriebe angemeldet und 9000 Jobsuchende. Und es funktioniert wirklich ein bisschen so, dass ein Landwirt eine frei gewordene Stelle, sei es im Büro oder auf dem Mähdrescher, online stellen kann. Und man selbst, wenn man jetzt jobsuchend ist, kann links und rechts swipen, was man interessant findet oder was man uninteressant findet. Und im besten Falle kommt es zu einem Chatgespräch und dann kann man sich ganz schnell helfende Hände für den Hof suchen.
Ach was.
Ehrlich, ich sag's dir. Und dann gibt es sogar noch eine SOS-Funktion. Das heißt, wenn es richtig dringend ist, kriegen noch alle in der Umgebung eine Push-Nachricht und werden informiert, dass du wirklich ganz dringend jemanden suchst.
Zum Beispiel zu Bäume pflanzen.
Zum Beispiel zum Bäume pflanzen.
Ja.
Haben wir jetzt überhaupt schon von Ulrich verabschiedet?
Ulrich haben wir noch nicht. Ulrich, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
Ja, danke. Wir hatten auch viel Spaß. Und dann, Kollege, freuen wir uns doch schon wieder auf die nächste Folge, oder?
Ja, und ich hoffe, ihr seid mit dabei bei 63 Hektar. Bis dahin.
Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.